herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Zettel und Stift. Wir nehmen euch wieder mit an den Schreibtisch der Pro-Redaktion. Und heute geht es um ein einziges Wort, um ein Wort, das immer wieder dann zur Sprache kommt, wenn es darum geht, was eigentlich guten Journalismus ausmacht. Und dieses Wort heißt objektiv, objektiver Journalismus. Was ist das eigentlich und sind wir bei Pro selber objektiv? Damit verbunden die Frage, können christliche Journalisten eigentlich überhaupt objektiv sein? Und wie sieht es eigentlich in der Bevölkerung aus? Ist das, was wir so jeden Tag lesen und wahrnehmen, ist das objektiv bei professionellen Medien oder gibt es da eben noch Luft nach oben? Und ist es eigentlich schlecht, subjektiv zu berichten? Darüber spreche ich, Nikolai Franz, ich bin Redaktionsleiter digital bei der Pro, mit meinem Kollegen Jonathan Steiner, der ist auch Redaktionsleiter, aber für den Printbereich. Über genau dieses Thema spreche ich mit ihm. Und hallo Jonathan, schön, dass du wie jeden Tag bei uns bist.
Hallo Nico.
Also objektiver Journalismus, das ist ja eigentlich das, was wir immer so hören, auch wenn wir mit Lesern in Kontakt sind, dass Leute sich das wünschen, dass man auch sagt, früher war das besser, früher war das objektiver. Deswegen mal so direkt die kollegiale Frage, lieber Jonathan, bist du eigentlich ein objektiver Journalist?
Also eine gemeine Frage. Also ich versuche es, da wo es nötig ist. Also das muss ich ein bisschen erklären. Denn die Frage ist ja im Grunde, was ist genau eigentlich objektiv? Und Objektivität ist natürlich ein Anspruch, den Journalisten haben und haben sollten und den sie immer anstreben sollten. Und dabei geht es darum, dass man also möglichst ein Thema von möglichst vielen verschiedenen Seiten beleuchtet und sich nicht gemein macht mit einer Position. Also vor allem, wenn es um nachrichtliche Berichterstattung geht, dass man nicht Partei ergreift für eine Seite in der Berichterstattung und sozusagen direkt oder indirekt deutlich macht, das sind die, die ein bisschen mehr Recht haben als die anderen. Oder dass man bewusst, sag ich mal, eine bestimmte Thematik, sag mal, pushen will, sozusagen durch die Berichterstattung oder eine politische Meinung referiert und das auch deutlich macht in seinen Beiträgen. Das wäre halt nicht objektiv, sondern objektiv würde dann bedeuten, ich gehe an jedes Thema mit der gleichen Distanz ran und unterstelle erstmal, dass alles, sag mal, gleich richtig ist und meine Aufgabe ist es, die Menschen darüber zu informieren, was Leute gesagt haben, was Leute getan haben und wie sich was zugetragen hat. Und da muss ich erstmal überhaupt nichts bewerten. Das wäre objektiv. Und wenn du mich jetzt fragst, ob ich ein objektiver Journalist bin, dann würde ich sagen, ja, ich versuche das, so gut ich das kann, in meinen nachrichtlichen Beiträgen objektiv zu sein, nämlich genauso vorzugehen und nicht schon von vornherein eine Bewertung mit zu transportieren. Dann gibt es aber natürlich Beiträge, wo man auch subjektiv sein darf oder sogar sein muss. Das ist zum Beispiel, wenn man einen Kommentar schreibt. Das ist völlig klar. Da geht es ja darum, die eigene Meinung, die eigene Bewertung festzuhalten. Das ist aber dann auch als Kommentar gekennzeichnet. Und dann weiß der Leser auch, okay, das ist eine Meinung. Und da wird mir nicht irgendwas als Meinung untergejubelt, was als Nachricht verkauft wird. Und ich glaube, diese Spannung, dass die Meinung aus der Nachricht rausgehalten werden muss, das ist was Journalisten schaffen müssen, was die aushalten müssen, auch wenn man vielleicht selbst eine Meinung zum Thema hat, die dann nicht einfließen zu lassen in die Nachricht. Und das versuche ich so gut es geht. Das ist was manchmal auch vielleicht nicht immer so funktioniert oder gelingt, wie man das sich selbst vorgenommen hat. Und dann ist das auch bedauerlich, aber man kann sich dem nur annähern, denn letztendlich so ganz absolute Objektivität gibt es im Grunde eigentlich nicht, weil das ja schon da losgeht, wie ich Informationen anordne in einem Beitrag oder wie viel Platz ich Informationen in einem Beitrag gebe. Also wenn ich jetzt beispielsweise über die politischen Parteien schreibe vor einer Wahl, muss ich da jetzt zum Beispiel zählen, wie viel Buchstaben oder Wörter welcher Partei zugeordnet werden. Soll jede gleich viel kriegen? Soll jede Partei gleich viel Buchstaben kriegen, wie sie Sitze im Parlament hat oder so? Also selbst bei so Auswahlprozessen sozusagen, die Journalisten ja auch machen, kann man sozusagen schon nicht objektiv sein, weil man gezwungen ist, ja irgendwie festzulegen, wie viel oder wie viel Platz man im Thema gibt. Und dann wird man automatisch schon nicht völlig objektiv berichten können.
Ich finde ja, bevor ich es vergesse, muss ich noch unbedingt darauf hinweisen, dass Jonathan, du ja in der Pro 1 2026, also in unserem gedruckten Magazin, über dieses Thema geschrieben hast und wo das einfach nochmal ein bisschen vertieft wird. Und das würde ich euch allen wirklich wärmstens ans Herz legen, das zu lesen. Wenn ihr noch keine Abonnenten der Pro seid, dann würde ich euch empfehlen, die Pro zu abonnieren. Sie ist kostenfrei und kommt 6-mal jährlich in euren Briefkasten. Und ihr könnt sie bestellen unter pro-medienmagazin.de/Bestellung. Da könnt ihr einfach euren Namen eintragen und ihr bekommt die Pro 6-mal jährlich zugestellt. Und es ist auch jederzeit abbestellbar. Es kommen keine Kosten auf euch zu, denn wir sind nämlich spendenfinanziert. Und wenn ich mit Spendern, aber auch mit anderen Lesern spreche, dann bekomme ich das immer ganz häufig gesagt, dass das, was du sagst, Kommentar, das ist dann okay, das ist dann subjektiv und der Rest, aber Nachricht muss eben objektiv sein, dass genau das viele Leute stört, dass viele sagen, ich habe überhaupt kein Problem mit Kommentaren, mit Meinungsbeiträgen. Natürlich, das wissen wir dann auch, freuen sich dann natürlich Mediennutzer, wenn dann ihre eigene Meinung auch vorkommt und in einem Kommentar dann vertreten wird. Aber sie haben vor allem dann ein Problem, wenn etwas, was objektiv sein sollte, den Eindruck erweckt, dass es nicht objektiv ist, sondern dass es subjektiv ist. Ich finde noch, was mir immer hilft, ist immer so die Etymologie, also wo kommt ein Wort eigentlich her? Und da kann man bei objektiv und subjektiv sehr weit zurückgehen zu irgendwelchen lateinischen Verben, die dann so vorwerfen und unterwerfen heißt oder so. Vielleicht muss man nicht ganz so weit zurückgehen, sondern wir erinnern uns an unseren Deutschunterricht. Da gibt es ja im Satz das Objekt und auch ein Subjekt. Und das Objekt ist das, mit dem etwas geschieht, mit dem etwas gemacht wird. Und das Subjekt ist das, was etwas macht. Also das ist der Handelnde. Und wenn ich jetzt einen Sachverhalt einfach nur darstellen will, wie er ist, und zwar egal, ob ich das jetzt bin als Nico oder als Jonathan, dann versuche ich das natürlich objektiv zu machen. Aber wenn ich versuche, meine eigene Sicht reinzubringen, dann ist das quasi wie das Subjekt im Satz, dann bin ich auch ein Stück weit der Handelnde. Also das hilft mir ganz, ganz gut, das immer so zu unterscheiden. Also wenn ich an ein Thema rangehe, wie sehr will ich jetzt eigentlich mich selber hier reinbringen und meine eigene Sichtweise? Und da hast du ja genannt, auf der einen Seite Kommentar, auf der anderen Seite eine Nachrichtenmeldung. Und ich glaube, bei den meisten Mediennutzern war es das dann auch schon mit den Darstellungsformen. Aber es gibt ja noch viele andere dazwischen. Interview, Porträt, Reportage, Essay, Feature, das meistens sieht man ja, oder Magazinbeitrag oder so. Kannst du vielleicht ein paar Takte dazu sagen, in welchen Abstufungen das eben auch vorkommt? Also kann zum Beispiel eine Reportage, wo ich hingefahren bin, um mir was anzuschauen und meine Beobachtungen aufzuschreiben, muss die objektiv sein? Oder darf die komplett subjektiv sein?
Ja, also es gibt natürlich Darstellungsformen, wo das Subjektive auch eine Rolle spielt oder sogar direkt dazugehört. Und das ist nicht nur der Kommentar, wo die Meinung natürlich ganz sehr im Zentrum steht. Aber genauso hast du das auch bei einer Reportage zum Beispiel. Also bei einer Reportage beschreibt ja im Grunde der Journalist, was er gesehen und erlebt hat. Und ich habe in Seminaren gelernt, bei einer Reportage muss man Kino im Kopf erzeugen. Und man ist sozusagen für den Leser das Auge und die Nase und das Ohr, vielleicht sogar der Mund, weil der Leser diese Situation nicht selbst erleben konnte. Aber der Journalist war da dabei, vor Ort, oder hat sich zumindest berichten lassen von einer zuverlässigen, authentischen Quelle, die dabei war, und erzählt das dann. Und insofern spielt sozusagen die Wahrnehmung des Journalisten für eine Reportage eine ganz entscheidende Rolle auch. Und das ist dann natürlich subjektiv gefärbt. Das gehört aber hier zu dieser Darstellungsform dazu. Und auch hier ist natürlich die Frage, auch wie wähle ich aus, welche Informationen, die ich wahrgenommen habe, dann in den Text einfließen und welche ich weglasse. Das ist ja im Grunde bei jeder Recherche so, dass ich viel mehr Informationen zur Verfügung habe in der Regel, als letztendlich Platz haben, in den Text reinzukommen. Das ist das, was ich vorhin meinte. Man muss halt dann irgendwie aus den ganzen Sachen, die man recherchiert hat, ja auch filtern, das zum Text bringen. Man hat aber zum Beispiel nur 2 Seiten Platz oder 5000 Zeichen in einer Online-Meldung. Also man ist begrenzt, man kann nicht alles aufschreiben und muss das gewichten. Und allein durch diese Gewichtung und die Anordnung der Informationen kann das ja schon in eine bestimmte Richtung gehen, bewusst oder unbewusst. Das muss man sich einfach bewusst machen. Deshalb meinte ich vorhin auch, ich versuche mich so gut wie es geht an diesem Ideal zu orientieren. Und ganz hundertprozentig wird man aber nicht objektiv sein können, weil durch solche Begrenzungen und Zwänge man sozusagen automatisch schon nicht immer komplett objektiv sein kann. Ich glaube, was vielleicht dann noch mehr hilft, das zu fassen, was damit gemeint ist, ist so das Thema so Ausgewogenheit. Also kommen eigentlich verschiedene Perspektiven rüber oder nehme ich nur eine einzelne Perspektive ein in dem Text? Kriege ich ein Bild mit möglichst verschiedenen Details und ein Bild, wo ich genug Kontext habe, um mir ein Urteil selber bilden zu können? Oder ist das ganz verengt auf einen einzelnen kleinen Ausschnitt sozusagen? Und ist das Ganze dann wahrheitsgetreu? Das ist auch was, also mit Ausgewogenheit und Wahrhaftigkeit würde ich mich dem Begriff Objektivität vielleicht am ehesten nähern, um zu verstehen, was damit gemeint ist. Wir haben das auch bei Interviews zum Beispiel. Das ist natürlich auch in gewisser Weise subjektiv, weil ich als Journalist die Fragen stelle und als Journalist führe ich das Gespräch. Insofern bestimme ich ja mit meiner Fragestellung auch, in welche Richtung das Gespräch geht. Ich kann jemanden zu was fragen, ich kann aber die Frage auch gerade nicht stellen zu dem Thema, was er vielleicht gerne von sich geben würde. Manche haben ja auch so eine, also manche Interviewpartner haben ja dann so eine Agenda, die sie gern damit der Medienöffentlichkeit mitgeben wollen und warten sozusagen nur auf die Frage, damit sie das, was ihnen wichtig ist, auch sagen können. Aber es heißt nicht, dass ich diese Frage dann auch stelle oder dass ich sie so stelle, dass er seine Botschaft loswerden kann. Das heißt, als fragender Journalist bin ich natürlich subjektiv der Gesprächsführer. Insofern hat auch ein Interview was Subjektives und gleichzeitig auch was Subjektives von dem Gesprächspartner. Also da treffen ja im Grunde 2 subjektive Akteure aufeinander.
Ja, gerade beim Thema Interview, da finde ich ja auch gut, dass du das ansprichst, da ist es für mich auch immer wichtig, dass man als Fragesteller eben versucht, eben gerade nicht subjektiv zu sein. Also dass man jetzt sagt, ich als Nikolai Franz interviewe jetzt jemanden und das wird so eine Art Diskussion, die ich mit ihm führe, die ich voll mit meinem Namen eben und meiner Persönlichkeit, meinen politischen Ansichten mit ihm führe, sondern ich versuche dann auch immer Anwalt des Publikums zu sein, in dem Sinne, dass ich auch Fragen stelle oder meinen Gesprächspartner mit Kritik oder mit Dingen konfrontiere, die ich selber gar nicht so sehe. Also wenn ich jetzt das komplett subjektiv machen würde, würde ich es einfach ausblenden und sagen, ja, stimmt oder so, oder ist alles Quatsch, was Sie sagen, aus dem und dem Grund.
Oder weiß ich alles schon.
Ja, genau, das haben Sie, brauchen Sie mir nicht zu erzählen. Nee, und da habe ich, das versuche ich tatsächlich immer zu machen, was dann oft dann aber dabei verstanden wird, habe ich den Eindruck, dass das dann tatsächlich meine Meinung ist, wenn ich jetzt sage, aber es gibt ja auch Stimmen, die sagen das und das, also so versuche ich dann oft zu formulieren. Und manchmal kann man auch sagen, aber das und das ist doch auch so und so. Und dann ist das gar nicht meine Meinung, aber es steht dann am Ende im Interview und man könnte der Meinung sein, dass es eben meine Meinung ist. Aber mir ist es immer wichtig, dass ich diese Vorwürfe, die im Raum sind oder kritische Fragen oder Rückfragen oder so, dass man die einfach stellt. Selbst wenn man die selber als Journalist durchdrungen hat, und das ist eigentlich der Versuch, objektiv zu sein und nicht rein subjektiv zu sein, also mitzudenken, dass es andere Perspektiven gibt. Und das gehört dann auch einfach dazu. Und ich merke, dass es auch für die Gesprächspartner immer ganz wichtig ist, wenn man denen vorher mal sagt, ich stelle ihnen auch kritische Fragen. Das heißt nicht unbedingt, dass es meine eigene Meinung ist. Aber ich finde es wichtig, sie zu stellen, damit sie die Möglichkeit haben, dazu Stellung zu nehmen, weil diese Fragen stehen dann einfach im Raum. Und dann sagen immer alle, ja, klar, wissen wir ja, wir sind ja Medienprofis und so. Aber wenn man es mal nicht macht, dann merkt man, wie angekratzt die dann manchmal dann doch sind, die Gesprächspartner, ja. Also die Leute, die wir interviewen, finde ich ganz interessant. Ich habe gedacht, wir gucken vielleicht mal auch in die Zahlen. Wie sehen eigentlich die Deutschen das laut Studien oder laut Umfragen mit dem Thema objektiver Journalismus? Wenn man da mal schaut in die Forschung, es gibt soweit ich das jetzt gesehen habe, ihr könnt mich gerne korrigieren, aber ich habe zumindest jetzt nichts gefunden zum Thema, wie objektiv sind eigentlich die Medien aus Sicht der Deutschen oder wie subjektiv. Es geht dann aber eher um die Frage der Glaubwürdigkeit. Und da gibt es viele, viele Erhebungen dazu, auch aktuellere. Denn ob in den, zumindest bei den Gesprächen, die ich führe, schwingt auch immer mit, wenn es um objektiven Journalismus geht, können wir dem eigentlich glauben? Wenn da objektiver Journalismus erwartet wird, bekomme ich das dann auch? Kann ich dann vertrauen in das, was die Medien sagen? Und da kann man zum Beispiel von den Medienanstalten, da gibt es einen Infomonitor 2025, kann man auch im Netz sich ansehen, gibt es als PDF von den Medienanstalten. Da geht es um das allgemeine Medienvertrauen. Und da ist das so, dass eine Mehrheit von 60% den etablierten Medien vertrauen. Also da ist jetzt nicht Social Media und alternative Medien drin, sondern die etablierten Medien. Das sind so Fragen wie, wenn es um wirklich wichtige Dinge geht, kann man den Medien vertrauen. Alles in allem kann man den Medien vertrauen. Man kann sich auf die Medien verlassen. Und wenn man da so einen Mittelwert bildet, dann kommt da gut 60% raus. Und es gibt aber eben auch ein Drittel, also ungefähr 33%, die sagen, man kann den Medien entweder gar nicht trauen oder eher weniger. Der Rest ist etwas, ist unentschlossen. Und das ist dann doch schon eine Menge, finde ich, wenn ein Drittel eine ganz grundsätzliche Skepsis haben in Medien. Auf der anderen Seite, wenn man sich so die Diskussion im Netz anschaut, dann könnte man auch meinen, dass die Medienskepsis ist deutlich höher ausgeprägt, oder Jonathan?
Ja, das geht mir auch manchmal so. Es gibt verschiedene Studien, die ungefähr zu diesen Werten kommen. Das unterscheidet sich mal ein bisschen nach oben oder ein bisschen nach unten. Aber ich glaube, dass das Grundmedienvertrauen ist noch relativ stabil bei ungefähr vielleicht so 2/3 der Bevölkerung, würde ich mal schätzen. So von den Zahlen, die ich jetzt zuletzt im Kopf habe. Und dann bin ich überrascht, dass es immerhin noch so viele sind, weil, sage ich mal, die Kritik an Medien ja doch immer sehr laut ist. Und gerade in den sozialen Medien auch sehr, sehr scharf artikuliert wird. Aber es zeigt sich, dass auch gerade der viel gescholtene öffentlich-rechtliche Rundfunk immer noch eigentlich ein relativ hohes Vertrauen genießt. Auch im Vergleich zu zum Beispiel zu den Zeitungen. Und das scheint so ein bisschen Widerspruch zu sein. Aber trotzdem ist der Wert natürlich von 30% immerhin zumindest nur teilweise den Medien vertrauen, ist natürlich trotzdem relativ hoch, da ist ja immer noch jeder Dritte. Und das ist an sich dann schon bedenklich, zumal ich glaube, die Werte des Vertrauens auf lange Sicht wahrscheinlich nicht dramatisch steigen werden, sondern vielleicht eher nach unten gehen, so wie die aktuelle Tendenz so ist. Und das ist natürlich ein Problem.
Interessanterweise ist nochmal aufgeschlüsselt nach Alter, unter anderem Alter und auch Parteimitgliedschaft. Verrückterweise, was ich nicht so gedacht hätte, ist, in der jüngsten befragten Gruppe, 14 bis 29, da ist das höchste Vertrauen in die Medien ausgeprägt, 73%. Das geringste im Alter 45 bis 59, da ist es mit 56% am wenigsten ausgeprägt. Bei den Parteien ist es grundsätzlich deutlich über 60, Ausnahme AfD, 16% Medienvertrauen. Also ist da wirklich eine politische Grenze. Und über die Alterskohorten hindurch ist es eigentlich ähnlich stark ausgeprägt. Das ist dann vor allen Dingen das Politische, was einen dann trennt. Und dann ist ja auch die Frage, kannst du dir das erklären, dass gerade wenn man eher zur AfD tendiert, da das Medienvertrauen wenig ausgeprägt ist? Kann jetzt ja nicht überraschen, dass es so ist, aber was siehst du als Grund dafür?
Ich schätze mal, dass es da sehr viele verschiedene Gründe gibt. Zwei Gründe, die mir jetzt am plausibelsten oder die mir vielleicht am stärksten erscheinen, ist zum einen, dass ich denke, dass Menschen, die AfD wählen, ja eine bestimmte Sicht auf die Gesellschaft haben. Auch gerade das Thema Migration ist ja da ein sehr wichtiges Thema für diese Menschen, wo Migration auch sehr kritisch gesehen wird. Und dann sehen wir durchaus in den Medien, dass solche Positionen vielleicht weniger vorkommen oder zumindest kritischer gesehen und diskutiert werden in vielen Medien, weil man generell eher so eine Distanz vielleicht zu rechteren Positionen hat und Journalisten da vielleicht dann eben nicht ganz objektiv sind in ihrer Gewichtung von Positionen und Meinungen. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass Menschen, die der AfD zusprechen, ihre Position in den Medien nicht so stark wiederfinden oder vielleicht überhaupt nicht wiederfinden. Und deshalb auch sagen, wenn ich in den Medien nicht so vorkomme oder wenn meine Ansichten und das, was mir wichtig ist, in den Medien nicht so vorkommt, warum soll ich die dann noch nutzen? Oder dann hat man vielleicht auch noch eher das Gefühl, dass man von Medien irgendwie bevormundet wird oder dass einem irgendwie was, die Welt aus einem bestimmten Blickwinkel erklärt wird und der eigene kommt da halt nicht vor und dann wird einem das Gefühl vermittelt, was du denkst, ist irgendwie daneben und passt nicht so richtig. Überleg nochmal, ob du vielleicht anders denken solltest oder so. Ich will jetzt überhaupt nicht sagen, ob diese Wahrnehmung der Realität entspricht. Da müsste man jetzt genau die Medien sich nochmal anschauen und welche Berichte es geht und was die überhaupt für Medien nutzen. Aber das ist, glaube ich, so eine Wahrnehmung, die wahrscheinlich viele Menschen haben. Und das Zweite ist, dass viele Medien, glaube ich, einfach so als Teil des sogenannten Systems wahrgenommen werden. Also die etablierten Medien, Zeitungsverlage, öffentlich-rechtliche Medien, Lokalpresse, also das, was man so eben als historisch gewachsene Presselandschaft und Medienlandschaft in Deutschland bezeichnen kann, nehmen, glaube ich, viele so als das System wahr oder Teil des Systems, so wie eben auch die demokratischen Parteien in den Parlamenten. Und die AfD versucht ja da sozusagen einen Gegenpol zu bilden zu den sogenannten Systemparteien. Und deshalb ist, glaube ich, da schon mal Natur gegeben, so eine Distanz dann da, weil man sagt, das sind die, mit denen wir eigentlich nichts zu tun haben wollen. Und man sieht das ja auch an anderen Fragen, dass Menschen, die die AfD wählen, doch sehr anders auch auf die Welt gucken und auch die Probleme ganz anders wahrnehmen als Wähler von anderen Parteien. Also da ist durchaus ein relativ großer Unterschied in den Bevölkerungsteilen da.
Ja, interessanterweise ist auch das, der Umkehrschluss, der wurde auch untersucht in dem Infomonitor 2025 und da wurden durch so ein paar Fragen festgestellt, gibt es eigentlich auch so eine Art Medienzynismus, also dass so Aussagen wie von den Medien werden wir systematisch belogen, was ja schon nochmal was anderes ist, als wir werden nicht objektiv informiert oder so, oder mein Vertrauen ist nicht so. Also systematisch belogen und solche Themen. Die Medien sind ein Sprachrohr der Mächtigen und die Medien schreiben einem vor, was man denken soll. Und da ist auch wieder auffällig, bei den jungen Leuten am wenigsten ausgeprägt, nur 16% haben diesen Medienzynismus. Die anderen Gruppen sind so zwischen 28% und 34%. Und auch wieder da nach Parteineigung der mit Abstand größte Unterschied bei der AfD, bei AfD-Tendierenden sind es 84%, die einen sogenannten Medienzynismus vertreten. Also, dass die Medien in Anführungsstrichen quasi ein Sprachrohr der Mächtigen sind, das ist ja auch dieses typische Populismus-Ding, wir gegen die Eliten gegen das Volk, die nicht vorkommen, die klein gehalten werden. Und das würde ja auch ein bisschen dazu passen, was du sagst, wenn man da selber sich nicht repräsentiert fühlt oder untergraben oder so, dann kommt man eben, dann entwickelt man auch dieses Gefühl. Die Frage ist nur, wer ist dann das Volk und wer sind die Eliten, wenn die anderen eben zum großen Teil dazu mit einverstanden sind. Aber damit jetzt hier nicht der Eindruck entsteht, wir beide finden das alles toll, was die Kollegen in anderen Redaktionen machen, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und so. Natürlich gibt es ja auch wirklich heftige Negativbeispiele, die das Vertrauen in Medien, eben auch gerade öffentlich-rechtliche Medien, ja erheblich untergraben. Wir haben neulich einen Fall gehabt, wo ein Bericht aus den USA im ZDF gesendet wurde mit einem KI-generierten Video, was auch direkt erkennbar war als KI-generiert, nämlich mit der OpenAI-Software Sora, da war noch ein Wasserzeichen zu sehen. Es hat einen ziemlichen Skandal gegeben, auch intern haben sich dann gefragt, wie geht das eigentlich, können wir hier KI benutzen und so. Und machen wir das vor allen Dingen, um unser eigenes Narrativ zu befördern, weil wir nämlich die Geschichte im Kopf haben und dann subjektiv auf die Dinge rangehen oder wie ist das? Und das sehe ich dann auch wirklich kritisch, dass dann das Vertrauen in Medien leidet, auch gerade in öffentlich-rechtliche, die ja nochmal eine ganz andere Messlatte haben. Aber Bevor wir diese Negativbeispiele nochmal näher beleuchten, wollte ich aber fragen, was gibt es denn eigentlich für Positivbeispiele für objektiven Journalismus? Und wir haben jetzt ja gelernt, es geht ja darum, objektiv da zu sein, wo die Form es auch fordert, dass man objektiv ist. Zum Beispiel bei einer Nachrichtenmeldung, wenn man berichtet, was ist eigentlich geschehen. Hast du da Positivbeispiele?
Also da könnte ich wahrscheinlich jetzt sehr viel nennen, was jetzt wahrscheinlich wenigen hilft. Ich glaube, ganz, ganz viel journalistische Beiträge sind wirklich vorbildlich und sind handwerklich einfach gut gemacht. Und ich würde auch sagen, der ganz große Teil von Tagesschau und heute Beiträgen und von dem, was wir in der Zeitung lesen, ist wirklich einfach guter Journalismus. Ich denke, wir müssen einfach gucken, was sind die Kriterien dafür? Ist das ausgewogen? Ist es sachlich? Wird hier wahrhaftig und wahrheitsgetreu berichtet? Oder wird hier irgendwo eine Perspektive aufgemacht, die da nicht hingehört? Oder die einseitig ist und wo nur eine Perspektive zu Wort kommt? Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind und, sage ich mal, auch die negativen Vorurteile, die wir gegenüber Medien haben, die sich ja zum Teil auch wirklich aus, wie du sagtest, aus kritikwürdigen Fehlern auch speisen. Aber wenn wir ehrlich sind und das auch mal zurückstellen, dann haben wir ja ganz viel guten Journalismus, der auf jeden Fall vertrauenswürdig ist. Und die Frage ist ja, bekomme ich woanders was Besseres? Und wenn wir die Frage ehrlich beantworten, dann müssen wir eigentlich sagen, objektiven Journalismus gibt es auch in sogenannten, zum Beispiel alternativen Medien nicht. Also da ist genauso subjektiv geprägt, wo vielleicht eine bestimmte Haltung dahinter steckt oder auch eine bestimmte inhaltliche Zielrichtung. Das ist ja nicht objektiver, nur weil das Medium einen anderen Namen hat oder weil das Medium irgendwie eine andere Blattlinie hat oder so. Ich glaube, das ist einfach ein Phänomen, was man generell im Journalismus findet, dass man diesen Anspruch nicht vollständig einlösen kann. Und wir sehen das ja auch zum Beispiel in den Tageszeitungen, sagen wir mal, die überregionalen Tageszeitungen, die sind im Grunde bekannt dafür, dass sie für eine bestimmte Blattlinie stehen. Also das heißt, so eine bestimmte Weltsicht auf die Gesellschaft ist dort ein bisschen stärker präsent als in anderen. Die Welt zum Beispiel aus dem Springer Verlag ist tendenziell eher ein bisschen konservativer als zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung. Und trotzdem können die Beiträge sauber recherchiert und gut aufbereitet sein, ohne dass ich jetzt in dem einzelnen Beitrag eine Tendenz finde. Das hat ja was dann auch mit der Gesamtzusammenstellung der Magazine und der Hefte zu tun. Welche Themen greife ich auf und aus welcher Perspektive greife ich die auf? Und ich glaube, wenn man sich das bewusst macht, dann finden wir ganz, ganz viel guten Journalismus.
Ja, das waren jetzt ja so ein paar Beispiele eben für positiven Journalismus oder dass man eben das auf jeden Fall findet. Wir sind ja als christliches Medienmagazin pro. Bei uns geht es ja um viele Themen, um Politik, Gesellschaft und so weiter, aber eben auch um Medien und dann besonders dann, wenn es um Christen auch in den Medien geht. Und natürlich haben wir da nochmal einen besonderen Blick da drauf auf diese Themen. Und es gibt ja in der letzten Zeit auch wirklich viele Berichte über, ich sag mal, evangelikale, freikirchliche, charismatische, pfingstlerische Christen, sowohl in den USA als auch in Deutschland. Viele Reportagen und so weiter, auch Printartikel, wo wir dann auch manchmal sagen, na, also das ist jetzt aber wirklich nicht mehr objektiv. Und da wird auch nicht der Eindruck erweckt, man versucht jetzt wirklich die beiden Seiten angemessen zu Wort kommen zu lassen und das eben auf Pauschalurteile zu verzichten und nicht einseitig zu sein, sondern im Gegenteil, da sehen wir dann schon deutliche Probleme. Hast du denn ein paar Beispiele vielleicht oder ein Beispiel für eine negative Berichterstattung, wo es darum geht, man sollte eigentlich einigermaßen objektiv sein, war es dann aber dann doch nicht?
Ja, also mir ist jetzt gerade ein Beispiel vor Augen, weil ich das selbst auch für uns aufbereitet habe, für unsere Berichterstattung und darüber geschrieben habe. Das war mal ein Beitrag von Monitor vom ZDF, was ein investigatives Format ist. Das heißt, in so einem Format gehen die Reporter dann hin und suchen oder greifen sich ein Problem, einen Missstand heraus und versuchen das zu beleuchten und zu erklären, wo ist genau das Problem und warum ist das problematisch und so. Und da gab es einen Beitrag über, ich habe jetzt den genauen Namen vergessen. Ich weiß nur noch, dass es ging um vermeintlich gefährliche Influencer, so habe ich dann meinen Beitrag darüber überschrieben, die vermeintlich gefährlichen Reich-Gottes-Influencer. Und da ging es um...
Ich glaube, es hieß Christfluencer zwischen Glauben und extrem Rechten oder sowas. Christliche Influencer mit rechter Agenda oder so.
So, ja, genau. Und da ging es sozusagen um Influencer und wie sie sich auch politisch positionieren. Also Christen, die ihren Glauben in den sozialen Medien auch mit Positionen in Verbindung bringen, wo, sage ich mal, rechte Parteien wie die AfD anschließen oder wo auch ganz bewusst eine Nähe gesucht wird zu diesen Parteien von den Influencern. Und wenn man sich den Beitrag anschaut, dann sieht man aber sehr viele verschiedene Akteure da zu Wort kommen, die dann alle den allen unterstellt wurde, irgendwie zu einem Netzwerk zu gehören. Aber es wurde im Grunde nicht genau klar, wo jetzt das Problematische bei ihnen ist. Außer, dass die irgendwie einem Netzwerk zugeordnet wurden, von dem die gar nicht wussten, dass die dazu gehören. Das ist, sage ich mal, dieses Netzwerk, das ist ein theoretisches Konzept, was dann eine Theologin entwickelt hatte und gesagt hat, ja, da gehören die alle dazu. Und dieser Beitrag arbeitete halt sehr viel mit Unterstellungen, mit Andeutungen. Die Leute kamen zwar auch zu Wort, aber im Grunde hat er nicht für Klarheit gesorgt. Und am Ende wusste man eigentlich überhaupt nicht genau, was ist jetzt genau das Problematische? Welche problematische Position haben die denn? Dann kommt zum Beispiel ein Sektenexperte zu Wort und sagt, ja, also es ist zum Beispiel nicht schlimm, wenn man eine konservative Position hat. Also warum soll das auch schlimm sein? Problematisch wird es dann, wenn man das für die absolute Meinung hält und wenn man nicht mehr im Diskurs ist miteinander und das sozusagen als alleingültig darstellt. Damit hat er für sich genommen natürlich recht, aber der Beitrag hat überhaupt nicht klar gemacht, auf wen diese Beschreibung zutrifft. Also ob diese Beschreibung überhaupt auf jemanden von den Protagonisten zutrifft oder wie weit die da noch entfernt sind und wie gefährlich das jetzt am Ende wirklich ist. Insofern, durch die Art und Weise, wie das auch geschnitten und erzählt ist, denkt man, das ist alles ganz gefährlich. Die ganzen christlichen Influencer wollen uns alle in die rechte Ecke führen. Aber er hat überhaupt keine Belege dafür geliefert. Und sowas ist natürlich dann kein guter Journalismus. Das ist dann nicht objektiv, sondern da merkt man, der Beitrag soll in eine bestimmte Richtung gehen und man versucht ihn dann so zusammenzubauen, dass die einzelnen Puzzleteile irgendwie dahin führen. Aber wenn das nicht gut belegt ist und wenn die Schnitte so sind, dass die eigentlich eher in die Irre führen oder dass es Dinge nahelegt, die aber mehr behaupten als belegen, dann ist das natürlich nicht sauber.
Ja, es kann auch übrigens sein, nur an die Hörer, es kann sein, dass ich gerade den falschen Titel genannt habe. Es sind nämlich so viele Beiträge in den letzten Monaten erschienen über Christfluencer, also Christen auf Social Media, die dann irgendwie rechts sind und Nähe zur AfD und Amerika. Und da gab es diesen Begriff Kink, der so K-I-N-C geschrieben, der so Netzwerke belegen soll irgendwie.
Genau, das war der Beitrag, von dem ich sprach. Und jetzt muss ich mich korrigieren, ja. Der war nicht von Monitor, sondern von Frontal. Ja. Monitor hat wenig später einen ähnlichen Beitrag gemacht. Deshalb habe ich das jetzt verwechselt. Genau.
Ja. Kingdom-Minded Network Christianity. So, das ist ja so von einer Forscherin so genannt worden, auch wenn die Leute gar nicht wissen, dass sie zu diesem Netzwerk gehören, weil das eben auch ein Konstrukt quasi ist. Auf jeden Fall. Was ich da immer wieder interessant finde, ist, dass man wirklich dass die einzelnen Redaktionen voneinander komplett abschreiben oder abfilmen oder so. Es werden immer wieder dieselben Schichten erzählt und man hat es dann als Redakteur einer Investigativsendung ja auch irgendwie schwer, weil sage ich erstmal positiv formuliert oder mit Mitleid. Denn wenn man bei Frontal 21 arbeitet, dann kann man natürlich nicht sagen, oder da kommt am Ende kein Bericht dabei raus, ein ausgewogener Bericht, wie das Christentum in Deutschland so ist und dass es solche und solche gibt, sondern die wollen ja dem Missstände aufdecken. Und da habe ich oft den Eindruck, dass so eine These im Kopf ist, zum Beispiel die ihren Glauben auf der Zunge tragen und das bei Instagram veröffentlichen, die sind böse. Achtung, so, wir unterlegen das jetzt mit böser Musik, dann gucken wir mal, ja, wir brauchen mal so ein paar Negativbeispiele und dann kommen dann wirklich auch irgendwelche Spinner, die dann da zitiert werden, wo wir alle sagen würden, Leute, mach mal deinen Instagram-Account zu und lies mal besser die Bibel und geh mal in den Hauskreis und dann hinterfrag dich mal selbst und dann kannst du noch mal gucken, wie du hier kommunizieren willst. Auf jeden Fall, was wirklich auch nicht geht und was auch alles andere als evangelikaler Mainstream oder so wäre, sondern wirklich krasse Randerscheinung mit Leuten, die natürlich Erfolg haben. Aber wenn die dann pass pro toto für eine ganze Bewegung genommen werden, ohne dass das auch nur so ein bisschen abgemildert wird, dass es eben ganz viele andere gibt, die ganz normale Christen sind und auf keinen Fall irgendwie jetzt die Demokratie abschaffen wollen oder so ein Trump-Amerika in Deutschland mager Deutschland aufbauen wollen. Das fällt oft wirklich unter den Tisch. Und ich habe das schon ein paar Mal erlebt, wo ich dann auch Leute getroffen habe, also Journalisten von bestimmten Sendungen, die dann auf christlichen Veranstaltungen waren. Und die habe ich dann so dann auch mal kennengelernt auf Pressekonferenzen und so. Und wo es dann so, wo man sich dann unterhält und es ist auch menschlich wunderbar und ja, was machst du denn hier? Ja, ich wollte mal gucken, wie Jugendliche so ihren Glauben leben. Ach, interessant, ich weiß dann schon meistens, welche Richtung das da geht, aber und dann kommt dann am Ende so ein 45-minütige Reportage ein halbes Jahr später raus, wie furchtbar doch die freikirchlichen Christen alle sind. Und man fährt dazu natürlich nicht in die FEG sonst wo im Bergischen in NRW, sondern sucht sich halt irgendeine krasse Freikirche raus, die wirklich am Rand steht und nimmt die dann eben als Beispiel dafür, wie schlimm das alles ist. Man merkt dann schon immer, wie die Formulierungen dann sind am Anfang. Ja, der Glaube geht ja zurück in Deutschland. Es gibt nur eine Gruppe, die wächst. Das sind die Freikirchen und die Charismatiker und so. Und dann kommen diese Wörter, die selbsternannten, was auch immer, ja, kommen dann so die angeblichen. Und so, und das, da würde ich auch sagen, das ist wirklich hochgradig subjektiv, obwohl eigentlich Objektivität vorgegaukelt wird. Und das sehe ich auch sehr kritisch.
Ja, und was halt wirklich traurig ist, ist, dass dann das, was den Menschen der christliche Glaube bedeutet, im Grunde darauf reduziert wird, was sie zum Beispiel über sexualethische Fragen denken. Das kann man ja auch kritisieren. Und darüber kann man diskutieren, da gibt es ja auch unter Christen ganz unterschiedliche Auffassungen, aber wenn das dann darauf reduziert wird, wie Christen zur Homosexualität stehen und dann gesagt wird, ja, die sind gefährlich, weil die diese Position einnehmen, dann ist das natürlich super unterkomplex, weil der christliche Glaube ganz sicher auch für diese Leute, die da zum Beispiel so porträtiert werden, noch eine ganz andere und viel umfassendere Bedeutung im Leben spielt. Und da gehört ja zum Beispiel auch sowas dazu, wie dass der Glaube Kraft gibt, dass Nächstenliebe dazugehört und das Leben prägt, dass man sich einbringt in der Gesellschaft und für andere da ist. Also der christliche Glaube ist ja so viel umfassender als jetzt diese eine Position. Und selbst wenn man diese Position hat, ist das ja an sich erstmal nicht schlimm, sondern man darf die ja auch haben und kann dann auch in den Diskurs gehen, aber dass das immer so problematisiert wird, ich glaube, das ist auch ein vielleicht so ein Stachel im Fleisch der progressiven Gesellschaft, dass man sagt, ja, man muss heute eigentlich anders denken, aber warum muss man das eigentlich? Wer sagt, dass man das so muss? Man ist vielleicht nicht in der Mehrheit, aber darf ja diese Meinung haben. Und gleichzeitig ist der Glaube noch sehr viel mehr. Ich möchte aber auch noch ein anderes Beispiel nennen, was mir zuletzt wirklich auch richtig, richtig positiv aufgefallen ist. Nämlich, da hat der Spiegel, der ja wirklich auch nicht im Verdacht steht, Christen in den Himmel zu loben, über die
kommen auch so
über die Olympiateilnehmerin Emma Weiss geschrieben. Die ist in dieser Disziplin Aerial unterwegs. Die machen da irgendwelche Artistik auf Skiern. Von so einer ganz großen Schanze runter. Genau, ich habe es nicht verfolgt. Genau, kann ich nicht sagen, was sie da machen. Sie ist jedenfalls in dieser Disziplin die einzige deutsche Sportlerin, die da antritt. Und ich glaube, das war auch der Anlass dafür, dass sie da interviewt wurde im Spiegel. Und sie berichtet in dem Beitrag aber auch davon, dass sie Christin geworden ist vor 2 Jahren. Und dass sie zu Pfingsten etwas erlebt hat, wo sie dann gemerkt hat, Gott hat was mit ihr vor. Und der Spiegel berichtet das ganz sachlich und nimmt das einfach so hin, dass sie das so erzählt. Und sie sagt auch ganz starke Sätze, wie zum Beispiel, dass sie sagt, in meinem Sport geht es eigentlich immer darum, dass ich mich mit anderen vergleichen muss. Wer ist die Beste, wer ist die Schnellste, wer ist so am Stärksten? Bei Gott ist das ganz anders. Und das fand ich so ein starkes Zitat, weil das im Grunde genau auf den Punkt bringt, was ihr der christliche Glaube bedeutet, nämlich dass die sportliche Leistung überhaupt nicht alles ist, sondern dass sie im Glauben was gefunden hat, was ihren Wert eigentlich ganz elementar ausmacht, nämlich dass sie von Gott angenommen und geliebt ist und sich nicht vergleichen muss. Und dass es darauf, dass an ihrer sportlichen Leistung nicht ihr menschlicher Wert hängt. Und das fand ich wirklich toll, dass der Spiegel das genauso stehen lassen hat. Auch wenn vielleicht für Spiegellese die Bekehrungsgeschichte, die da kurz geschildert wird, befremdlich wirken mag. Sie haben es trotzdem stehen lassen und das einfach so auch nicht bewertet. Und das zeigt ja, dass Journalisten das auch können. Man kann ja auch ein Phänomen wie den christlichen Glauben, und auch wenn der einem als Journalisten vielleicht noch fremd erscheint, kann man sich dem ja trotzdem sachlich und in dem Sinne objektiv nähern, ohne dass man kommentieren muss, ist das schräg oder ist das okay. Und deshalb muss man da auch wirklich vorsichtig sein mit der Medienkritik und muss sich immer genau angucken, worauf bezieht man die Medienkritik, weil es einfach eine große Bandbreite gibt.
Ja, genau. Es gibt solche und solche. Und was auch oft mit reinspielt, um das mal klar zu sagen, also wenn es problematische Entwicklungen gibt innerhalb der christlichen Szene, dann ist es ja auch für uns so, dass wir das berichten würden und schreiben würden. Das ist jetzt für uns als christliche Journalisten, bedeutet das nicht, dass wir welche negativen Dinge verschweigen würden, um irgendwie das Reich Gottes zu schützen oder so. Also mir ist keine Bibelstelle bekannt, in der drin steht, dass man nichts, keine Wahrheit aussprechen soll, die irgendwie irgendwas Negatives wäre oder so, sondern dass man immer im Gegenteil, ja, das Pharisäertum wird ja dann kritisiert, also die Heuchelei, die Doppelzüngigkeit, das eine sagen, das andere tun, und da ist es eben als Journalisten auch unsere Aufgabe, egal ob als Journalisten eines christlichen Magazins oder darüber hinaus in der säkularen Welt, diese Missstände auch aufzudecken und darüber zu berichten, weil wer soll es sonst tun? Von selbst kommt es ja eben nicht. Und ich glaube, was so ein Ding ist bei vielen Medien, ist, wenn da irgendwie sich das verbinden lässt oder wenn man eine Verbindung sieht mit politischen Machtansprüchen. Also Emma Weiß, die ist ja wirklich einfach eine ganz tolle Person, einfach auch so charmant, auch gewinnend und so, dass die im Grunde eine charismatische Christin ist, ist dann einfach kein Problem, weil sie jetzt ja auch nicht so Dinge sagen würde, wie wir wollen jetzt Deutschland für Jesus gewinnen und wir müssen bis nach Berlin und in den Bundestag und dann müssen wir Gesetze machen oder sowas. Ja, das was ja auch wirklich in Deutschland zumindest kaum einer so vertreten würde. Aber wenn man dann eben solche Leute dann findet, dann ist das natürlich ein gefundenes Fressen, wenn man so diese Nähe dann irgendwie sieht. Das wird ja teilweise auch dann von politischen Richtungen dann auch so aufgegriffen und übertragen und dann für sich selber zunutze gemacht, wenn es da solche politische und theologische angebliche Nähen gibt. Aber da denke ich, ist einfach wichtig, dass man sich selber dann auch begrenzen kann und dann auch sagen kann, nee, das ist nämlich nicht alles Alarm. Und nur weil da jemand in moderner Weise über seinen Glauben redet und da viele Follower dafür hat, muss das noch nicht verdächtig sein. Vor allen Dingen darf ich da nicht einfach alle dann runtermachen damit. Aber ja, ich habe es gerade ein bisschen angerissen. Wenn wir objektiv sein wollen und haben aber selber als christliche Journalisten eben ganz klaren Glauben, auch bestimmte Positionen, die wir vertreten, kann man dann eigentlich objektiv sein oder sind wir als christliche Journalisten aus deiner Sicht eigentlich dann immer subjektiv? Denn wir sind ja das christliche Medienmagazin Pro und nicht das atheistische oder das säkulare Medienmagazin Pro.
Ja, genau, hier wird die Problematik des Begriffes sichtbar. Denn von uns als christliches Magazin würde man ja berechtigterweise erwarten, dass wir manche Themen oder also grundsätzlich einen bestimmten christlichen Blick auf die Gesellschaft werfen und so auch unseren Journalismus ausrichten und deshalb auch zu bestimmten Themen uns vielleicht kritischer verhalten, als das andere Medien machen würden. Also nehmen wir das Beispiel die Diskussion um Abtreibung. Sollte das legalisiert werden? Sollte das stärker eingegrenzt werden? Das wird ja in unserer Gesellschaft sehr stark diskutiert und auch in den Medien. Und es gibt in den Medien wenige Stimmen, die ein strengeres Abtreibungsrecht zum Beispiel vorsehen würden. Und es gibt auch nur wenige, die die jetzige Regelung loben oder für richtig halten. Sondern es gibt, sag mal, nach meiner Wahrnehmung zumindest, ohne das jetzt bis ins Letzte analysiert zu haben, glaube ich, dominiert schon eher die Haltung, dass man das eigentlich schon mehr liberalisieren könnte, die Frage der Abtreibung. Und berechtigterweise würde man von einem christlichen Magazin natürlich erwarten, dass die Position, die man hat, irgendwie zumindest christlich begründet oder aus der Bibel und aus dem Glauben heraus begründet wird. Und wir machen uns schon dafür stark, dass es nicht zu einer Liberalisierung kommt. Also wir machen uns nicht stark in dem Sinne, dass wir Aktivisten sind, sondern indem wir Stimmen zu Wort kommen lassen, die Argumente dafür liefern, warum es sinnvoll ist, dass die Abtreibungen rechtlich so zu regeln, wie sie jetzt geregelt sind, zum Beispiel. Und warum es aus ethischer Sicht fragwürdig ist, das noch weiter zu liberalisieren. Also insofern sind wir objektiv, weil wir Sachargumente bringen, weil wir versuchen, Einordnung zu bringen und natürlich auch die Argumente der Gegenseite versuchen zu verstehen. Oder die Gegenseite in dem Fall die Argumente derjenigen, die für eine Liberalisierung eintreten. Denn man muss ja auch verstehen, was ist deren Anliegen eigentlich? Worum geht's denen? Bei diesem Beispiel haben wir ja eigentlich so einen ganz typischen, also ein Dilemma, ne? Wir haben das Recht des Lebens des ungeborenen Kindes und wir haben das Persönlichkeitsrecht der werdenden Mutter. Und irgendwie muss man diese beiden Rechte ausbalancieren. Und das ist natürlich rechtlich gesehen ein Dilemma und auch ethisch kann man das diskutieren. Aber als Christen haben wir dazu eine bestimmte Grundhaltung. Aber wir sagen nicht, dass das die einzig mögliche Haltung ist, denn es gibt auch Christen, die das anders sehen. Und das heißt, wir sind nicht objektiv, weil wir eine bestimmte Haltung haben und gleichzeitig sind wir aber objektiv, weil wir versuchen, möglichst viele Perspektiven mit in diesen Diskurs abzubilden, um den Lesern zu ermöglichen, da auch sprachfähig zu sein, sich ein Urteil zu bilden und auch zu wissen, welche Argumente sprechen wofür und wogegen.
Ja, das ist gerade so ein wichtiges Thema. Ich war damals ja bei Christina Hähnel, der Gießener Ärztin, die verurteilt wurde wegen des Werbeverbots für Abtreibung, was sie mehrfach gebrochen hat. Also es ist ja so eine Diskussion, die schon länger her ist. Das Werbeverbot, Paragraph 219, ist dann auch abgeschafft worden. Und das erstmal, ich fand es auch total gut, dass sie von sich die Offenheit hatte, ein Treffen mit christlichen Journalisten zu machen, wo sie auch weiß, aus welcher Ecke die kommen. Und ich war dann bei ihr in der Praxis und habe mit ihr gesprochen und mein Ziel war wirklich jetzt nicht, sie in die Pfanne zu hauen, sondern sie zu verstehen, auch wenn ich meinen eigenen Standpunkt habe. Und auch den Lesern zu zeigen, warum denkt sie eigentlich so und nicht einfach nur zu melden, wo sie jetzt wieder vor Gericht verloren oder gewonnen hat oder dass jetzt kommt die Fraktion mit dem Vorhaben und die andere spricht dagegen und so, sondern wirklich mit den Leuten zu sprechen und sie ernst zu nehmen. Und ihnen die Möglichkeit geben, sich zu äußern, zu erklären. Und was wir ja immer versuchen, ist, dass wir natürlich auch kommentieren, aber am Ende wollen wir eigentlich, dass unsere Leser sich informiert fühlen, auch breit informiert fühlen und dann selber die Fähigkeit auch dazu haben, sich dann für eine Position zu entscheiden und sich eben gerade nicht irgendwie erzogen fühlen oder so. Und das finde ich wichtig. Übrigens, was ich immer ganz interessant finde, es gibt so ein gelbes Lehrbuch über den Journalismus von Walter von La Roche. Das ist so ein ganz alter Klassiker, der in der x-ten Auflage aktualisiert wird und so. Den kriegen Volontäre in die Hand gedrückt und Praktikanten und so. Das ist immer ganz, steht ganz im Kurs, ganz groß im Kurs. Ich hätte fast gesagt, die Bibel des Journalismus ist, aber das wäre jetzt auch der falsche Wort hier in dem Kontext. Aber es ist ein wichtiges Lehrbuch, Standardwerk. Und da ist genau dieses Beispiel interessanterweise drin. Also was dann eigentlich dann objektiv bedeutet. Und da wird explizit das Beispiel erwähnt eines christlichen Magazins. Da steht dann da drin, dass man das nämlich in eine Blattlinie, also eine Tendenz, eine Ausrichtung des Magazins völlig okay und völlig legitim ist, journalistisch. Das sei zum Beispiel ganz normal, dass es sehr unwahrscheinlich sei, dass in einem christlichen Magazin die Vorzüge des Atheismus gelobt würden. So, ne? Das heißt also, diese Ausrichtung muss klar sein. Und ich finde dann immer wichtig dabei, dass man da transparent ist und sagt, wir stehen dafür. Das könnt ihr bei uns dann auch so erwarten. Aber wenn wir jetzt dann sagen, wir sind eben neutral oder sind, was heißt neutral, aber wir haben eben keine inhaltlichen Überzeugung, zu denen wir stehen. Axel Springer hat ja zum Beispiel diese Springer Essentials dann auch dabei. Nee, wir sagen das ganz offensiv, was wir vertreten, und dann machen wir fairen Journalismus damit. Und da finde ich diese Transparenz einfach wichtig, dass man nichts verschweigt, aber dann eben auch das klar ist, wofür wir stehen. Neulich, Jonathan, hast du ein Porträt geschrieben. Jonathan Steinert schrieb ein Porträt über Jonathan Steinert, der tatsächlich genauso heißt wie er. Und ich habe gedacht, da können wir noch ganz kurz drüber sprechen, weil das ja eigentlich das Subjektivste ist, was man sich so vorstellen kann. Du bist ja quasi wirklich als Jonathan Steinert auf diesen Termin gegangen, und wahrscheinlich wärst du gar nicht dahin gegangen, wenn er nicht genauso heißen würde wie du, ne? Kannst du uns mal erzählen, wie das dazu kam?
Ja, gerne. Also es war auf jeden Fall kein Selbstporträt, sondern das Porträt über einen anderen Mann, der fast genauso alt ist sogar wie ich und den gleichen Namen hat wie ich. Und ich bin auf ihn gestoßen, weil ich in aller Eitelkeit natürlich auch irgendwann mal meinen Namen gegoogelt habe, um zu gucken, was passiert eigentlich, wenn man meinen Namen googelt. Und das Erste, was ich da gefunden habe, das war ein Video, in dem er seine Geschichte erzählt. Und da erzählt er kurz davon, dass er eine Vergangenheit in der Grufti-Szene hatte und dann Christ geworden ist und dann sich sein Leben geändert hat und dass er völlig anders ist, durchs Leben geht und was ihm das bedeutet. Und da habe ich schon gedacht, ach, das ist ja eine interessante Geschichte, vielleicht könnte man über den mal was schreiben. Also einfach, weil ich, so ein Lebenswandel ist ja an sich schon mal immer interessant, was passiert eigentlich bei Menschen, die sowas erleben, von einem Leben quasi in ein anderes zu gehen, weil man irgendwie eine Glaubenserfahrung gemacht hat. Und dann war es tatsächlich so, dass ich auf diese Biografie angesprochen wurde, weil offenbar auch jemand anders schon meinen Namen mal gegoogelt hatte und dann auf seine Geschichte gestoßen ist. Und er wurde auch schon auf Texte von mir angesprochen, obwohl er überhaupt nicht wusste, was Pro ist und dass er was geschrieben haben sollte. Aber es war ja auch nicht von ihm. Und wir haben uns dann auch getroffen mal beim christlichen Kongress und haben uns mal bekannt gemacht und haben gesagt, wir machen was zusammen oder ich schreibe mal was über dich. Und jetzt kam es tatsächlich dazu und ich habe ihn besucht. Bei ihm ist die Geschichte dann weitergegangen. Er ist nämlich Fahrradhändler und hat vor ungefähr einem Jahr seinen Fahrradladen JZ Bikes genannt oder JC Bikes. Er ist sich selbst nicht ganz sicher, wie man das am besten ausspricht. Und im Grunde stecken da die Initialen von Jesus Christus drin. Und das ist für ihn auch einfach ein Zeugnis für seinen Glauben, dass er seinen Fahrradladen so bezeichnet hat, weil es ihm wichtig ist, über seinen Glauben auch mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen und das zu teilen, was ihm der Glaube bedeutet. Da habe ich ihn besucht und habe ihn porträtiert. Ich habe also einen Text geschrieben, sozusagen mit der Ausrichtung, dass man ihn als Menschen kennenlernt und erfährt, was ist das eigentlich für ein Typ, was hat er erlebt und warum glaubt er, was er glaubt, was bedeutet ihm das? Also das ist so der Sinn eines Porträts, einen Menschen kennenzulernen im Hinblick auf verschiedene Aspekte.
Und das ist natürlich was Subjektives gewesen, auch wenn du natürlich versucht hast, ihn möglichst umfassend auch darzustellen, aber es schwang zumindest eine gewisse subjektive Note eben dabei mit, eben weil du schreibst ja auch dann in der Ich-Perspektive, ist ein sehr lesenswerter Text, aber wir sind uns, glaube ich, einig, dass das nicht problematisch ist. Und ich glaube auch, dass das niemand problematisch finden würde, der das liest, wenn dann eben von objektivem Journalismus die Rede ist, die man eben gerne hat. Also wir halten mal fest, ich glaube, das, was du am Anfang auch besonders betont hast, die Frage ist, müssen wir immer objektiv sein? Antwort nein. Wir sind dann objektiv, wenn die Form es erfordert. Wenn man das erwartet, dass man objektiv, also dann sachlich und ohne eigene Meinung oder so, dann informiert werden soll. Und man kann dann subjektiv sein, wenn die Form es eben erlaubt. Und wenn die Erwartung beim Leser dann auch so ist oder beim Zuschauer, dass man jetzt, dass jetzt was Subjektiveres kommt. Und ich glaube, wenn da sich auch noch mehr Journalisten, Kollegen dran halten würden, auch bei manchen anderen Formaten. Wir würden jetzt zum Beispiel sagen, auch bei Berichterstattung über bestimmte christliche Phänomene, dann wäre da auch durchaus auch mehr Medienvertrauen wieder da bei vielen Gruppen. Denn wir müssen ja sehen, auch bei den anderen, bei denen, die nicht jetzt zur AfD tendieren, gibt es ja auch immerhin 30%, die das anders sehen, die da große Skepsis haben. Ja, wie seht ihr das eigentlich mit dem Vertrauen in die Medien, mit dem Thema objektiven Journalismus? Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Das wäre interessant, wenn ihr uns das mal schreiben würdet und vielleicht kommentieren würdet auf Social Media oder wo auch immer ihr das jetzt gerade seht. Ihr könnt euch auch einfach an uns wenden an
dialog@pro-medienmagazin.de. Und wenn ihr mehr von uns wissen wollt und über unsere Arbeit und was uns thematisch so beschäftigt, dann abonniert am besten diesen Podcast. Dann wisst ihr immer aktuell, was gerade los ist bei uns und ihr bekommt einen Einblick in unsere Redaktion. Und wir freuen uns, von euch zu hören, von euren Fragen auch, dass wir auch wissen, was euch beschäftigt und was vielleicht auch Themen sind, die wir mal bearbeiten sollten. Also wir freuen uns, von euch zu hören. Meldet euch gern bei uns. Und wenn es euch gefallen hat, dann... Genau, das wollte Nico jetzt gerade noch ergänzen.
Gebt uns gerne 5 Sterne. Nicht nur, weil wir uns da so super drüber freuen, wenn jemand uns 5 Sterne gibt, sondern weil tatsächlich der Algorithmus dann unseren Podcast auch noch höher spült, damit mehr Leute ihn finden. Das wäre super. Also, macht's gut. Ich bin Nikolai Franz und mein Kollege Jonathan Steinert wünschen euch eine schöne Woche noch.